Klärwerk. Aufklären, abklären, erklären. Klärwerk. Wissenschaft und Forschung auf Köln Campus. Klärwerk.
Frohe Ostern und herzlich willkommen zu Klärwerk, der Wissenschaftssendung auf Köln Campus. Klärwerk ist heute voller Frühlingsgefühle. Wir sprechen über Ostern, Schokolade und Sonnenschein. Und das Ganze mit mir, Sarah von Knobelsdorf. Macht's euch bequem und genießt die Frühlingsausgabe von Klärwerk.
Köln Campus.
Ihr hört Klärwerk auf der 100,0. Vielleicht saßt ihr heute auch bei eurer Oma auf dem Sofa, habt eurer kleinen Cousine dabei zugesehen, wie sie umringt von bunten Eiern dem Schokohasen die Löffel abbeißt. Und vielleicht habt ihr euch auch dabei gefragt, woher kommt eigentlich der Osterhase und warum gibt es Ostereier? Beides sind zum einen Sinnbild der Fruchtbarkeit, aber ich werde euch jetzt hier nicht über Fruchtbarkeit was erzählen, denn tatsächlich gibt es neben dieser religiösen Bedeutung auch eine ganz praktische Erklärung dafür, warum ausgerechnet Eier und Hasen zum Symbol von Ostern wurden. Und zwar war Gründonnerstag im Mittelalter der Tag, an dem Bauern ihre Pachtzinsen abgeben mussten. Das taten sie meist mit Lebensmitteln, häufig waren es dann eben Eier und Hasen. Und so haben sich Eier und Hasen dann in den Köpfen der Menschen mit Ostern fest verknüpft. Und vor Ostern ist ja bekanntlich die Fastenzeit, deswegen war es auch ganz praktisch, gerade Eier und Hasenfleisch abzugeben, denn es durfte eh nicht gegessen werden und hatte sich in der Zwischenzeit angesammelt.
Köln Campus, Klärwerk. Am Puls der Wissenschaft.
So, und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wie viel von euren Schoko-Osterhasen und Schokoeiern sind noch übrig und wie viel habt ihr in den vergangenen 48 Stunden davon vernascht? Meine Kollegin Mariana hat für euch ein paar Fakten zur Schokolade nachgeschlagen, damit es noch besser schmeckt.
Köln Campus, Klärwerk. Nachgeschlagen.
Schokolade. Ob weiß, Vollmilch oder zartbitter, wir lieben sie. In Deutschland sogar besonders, denn pro Jahr essen die Deutschen 9,5 Kilo Schokolade. Hergestellt wird sie aus Kakaobohnen, deren größtes Anbaugebiet an der Elfenbeinküste liegt. Die Bohnen werden zuerst geröstet und dann zu Kakaomasse gemahlen. Zusammen mit Zucker und Kakaobutter wird dann die Schokolade hergestellt. Also Zartbitterschokolade. Bei Vollmilchschokolade wird noch Milch oder Milchpulver hinzugefügt. Bei weißer Schokolade ist nur Kakaobutter, Zucker und Milch drin. Die größte Schokolade der Welt wurde übrigens in Armenien hergestellt und war über 4 Tonnen schwer. Bei so viel Schokolade sollte man vor Glück platzen, denn Schokolade kann tatsächlich glücklich machen. Sie enthält nämlich einen Baustein des Glückshormons Serotonin. Außerdem sind noch geringe Mengen Aufputschmittel wie Koffein oder Theobromin drin. Falls ihr mal in der Bahn Schokolade gegessen habt und zufällig eine Frau seid, seid froh, dass wir uns im 21. Jahrhundert befinden. Im England des 19. Jahrhunderts war es Frauen nämlich nicht erlaubt, Schokolade in öffentlichen Verkehrsmitteln zu essen.
Wie gut, dass das jetzt anders ist. Es heißt übrigens, dass Schokolade ab 70% Kakaogehalt sehr gesund ist. Gleich geht's hier auch weiter mit einer Studie, die sich mit den positiven Auswirkungen von Schokolade auf die Herzgesundheit beschäftigt. Also bleibt dran.
Köln Campus, Klärwerk. Die Sendung, die Wissenschaft.
Ihr hört Klärwerk auf der 100,0. 9 von 10 Leuten mögen Schokolade und der 10. der lügt. Das ist ein Zitat des amerikanischen Künstlers John Tullius. Und dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Jeder mag Schokolade. Das ist auch ein Grund, warum sich beispielsweise die Schokolade hilft beim Abnehmen Fake-Studie im vergangenen Jahr so schnell verbreitete. Die Studie von den Journalisten Peter Onniken und Diana Löbel war bewusst inszeniert, um zu zeigen, wie Wissenschaft manipuliert werden kann und wie wenig reflektiert Medien über Studien berichten. Aber es gibt auch echte Schokoladenstudien. Feline Heck hat eine für uns dabei. Feline, was ist das denn für eine Schokoladenstudie, die du mitgebracht hast?
Ja, die Schokoladenstudie von Dr. Shing, Kwok und Kollegen wurde im Fachblatt Heart veröffentlicht und ist eine Langzeitstudie, die über 12 Jahre lang ging. Ihr Ergebnis lautet zusammengefasst, Menschen, die im Vergleich eher relativ viel Schokolade essen, haben ein geringeres Risiko, eine Herzerkrankung zu bekommen. Und umgekehrt, Menschen, die Schokolade meiden, haben ein höheres Herzerkrankungsrisiko. Sie bekommen zu 11% eher eine Herz-Kreislauf-Erkrankung und in Bezug auf Schlaganfälle ist das Risiko sogar noch höher.
Daraus kann man ja jetzt schlussfolgern, dass Schokoladeessen hilft, um gesund zu bleiben. Das klingt ja erstmal wieder toll, oder nicht?
Genau das könnte man denken, aber es gibt da leider ein kleines Problemchen. Die Studie stellt zwar fest, dass die Menschen mit hohem Schokoladenkonsum weniger Herzerkrankungen haben, das bedeutet aber nicht, dass es sich dabei um einen Kausalzusammenhang handelt. Das heißt, die Schokolade muss nicht unbedingt einen direkten Einfluss auf die Herzgesundheit haben und es heißt nicht, dass die Leute weniger Herzkrankheiten haben, weil sie eben mehr Schokolade essen.
Aber gibt es eine Erklärung, warum denn scheinbar beides vermehrt zusammen auftritt?
Dafür gibt es keine endgültige Antwort. Auffällig ist aber, dass die Versuchspersonen, die keine Schokolade aßen, im Schnitt etwas dicker, älter und weniger sportlich waren. Außerdem hatten sie häufiger Diabetes. Es kann also sein, dass die Menschen, die auf Schokolade verzichteten, von Anfang an eine eher angeschlagenere Gesundheit hatten und deswegen eben auch eher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder an Schlaganfällen litten und dann lieber weniger Schokolade gegessen haben. Die Studie stellt nämlich auch fest, dass sich auch andere Faktoren auf die Herzgesundheit auswirken, wie das Alter, das Gewicht und der Zigarettenkonsum. Aber es ist genauso denkbar, dass die Menschen, die ein gesünderes Herz haben, einfach aus unbekannten Gründen mehr Hunger auf Schokolade haben. Und das können wir ihnen ja auch absolut nicht verübeln.
Diese Studie ist also ein gutes Beispiel dafür, dass Studien oft Zusammenhänge herausfinden, die aber nicht in einer Kausalkette miteinander stehen müssen. Immerhin bedeutet das aber, man muss nicht auf Schokolade verzichten, weil man fürchtet, eine Herzerkrankung zu bekommen. Und jeder Grund für Schokolade ist akzeptiert. Vielen Dank, Feline.
Köln Campus, Klärwerk. Doping fürs Hirn.
Falls ihr heute Abend noch ein bisschen vor eurer Familie klugscheißern wollt, aufgepasst. Ich habe hier noch was für euch und zwar, wie wird Ostern ausgerechnet? Ostern fällt auf das Wochenende nach dem ersten Vollmond im Frühling. Das ist die Standardantwort, wenn man fragt, wieso Ostern ein beweglicher Feiertag ist. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn Ostern wurde und wird nämlich mathematisch berechnet. Das liegt daran, dass sich der Kalender eigentlich nach der Sonne und nicht nach dem Mond richtet. Vor der gregorianischen Kalenderreform im Jahr 1582 war die Technik der Osterrechnung des Computus teilweise das einzige, was im Fach Mathematik an Universitäten gelehrt wurde. Bei der Reform wurde auch festgelegt, dass Ostersonntag frühestens auf den 22. März und spätestens auf den 25. April fallen darf. Im Jahr 1800 hat der Mathematiker Karl Friedrich Gauss dann die Gaußsche Osterformel entwickelt, ein Algorithmus, mit dem Ostern für beliebig viele Jahre im Voraus ausgerechnet werden kann.
Klärwerk. Alles klar?
Seit letzter Woche haben wir endlich Frühling. Für die meisten von uns bedeutet Frühling irgendwie etwas Positives und es kribbelt, wenn wir das Wort Frühlingsgefühle nur hören. Meine Kollegin Melanie Haselhoff hat sich gefragt, woran das wohl liegt.
Köln Campus, Klärwerk. Nachgeschlagen.
Diese Geräusche wecken bei uns wohltuende Erinnerungen an grüne Wiesen, bunte Blumen und warme Sommerstrahlen. In uns werden Frühlingsgefühle geweckt. Die graue Winterzeit verabschiedet sich, morgens wird es früher hell, die Tage werden wieder länger und das Aufstehen fällt uns nicht mehr ganz so schwer. Plötzlich wird wieder mehr gelächelt und geflirtet. Aber wieso? Durch die zunehmende Dunkelheit im Winter produziert der Körper das Hormon Melatonin. Dieses Hormon ist wichtig, damit unser Schlaf-Wach-Rhythmus richtig funktioniert. Er lässt uns aber auch träge und sexuell weniger aktiv werden. Kommen nun aber die ersten Sommerstrahlen im Frühling hervor, wird die Melatoninproduktion gehemmt und unser Körper produziert stattdessen mehr Serotonin und Dopamin. Das sind Stoffe, die in uns eine Art Euphorie auslösen. Durch diesen Wechsel im Hormonhaushalt verspüren wir auch eher wieder das Verlangen nach Intimität. Wissenschaftlich gesehen hat der Frühling also einen psychologischen Effekt auf den Körper. Er bietet die Möglichkeit, sich von dem kalten und dunklen Winter zu erholen. Trotzdem kribbelt da noch irgendwas anderes in uns drin. Das viele Licht und die große Menge an Hormonen, die unser Körper ausschüttet, der Anblick der bunt und leicht bekleideten Menschen wecken in uns auch das Verlangen nach einem Partner. Wir sehen uns danach, diese Glücksgefühle und die gute Laune teilen zu können. Bei Männern wird zu dieser Zeit sogar mehr von dem Sexualhormon Testosteron produziert. Betreiben wir außerdem noch zusätzlich Sport und beginnen den Tag mit einem Spaziergang im Sonnenlicht, können wir unsere Frühlingsgefühle sogar verstärken. Die Partnersuche läuft auf Hochtouren. Wir können es nicht lassen zu flirten. Das beweist auch der große Ansturm auf die Datingportale. Die Statistiken solcher Seiten wie Parship, Elitepartner und eDarling zeigen, dass ihre User im Frühling besonders aktiv sind. Im Vergleich zum Rest des Jahres sind Partnervermittlungen im Frühling auch erfolgreicher.
Es gibt mehr Neuanmeldungen und besonders viele Nachrichten werden ausgetauscht. Aber warum klingt der Gedanke an etwas Neues eigentlich so verlockend? In der Winterzeit verkriechen wir uns zu Hause unter der Decke, essen mehr und bewegen uns weniger. Doch kaum lässt sich der Frühling wieder blicken, haben wir neue Ziele. Wir wollen abnehmen, mehr unternehmen, die Wohnung umgestalten, ziehen farbige Anziehsachen an und wollen dann noch unser Glück mit einem Partner teilen. Dass wir im Frühling nach Veränderungen bei uns selbst und in unserem Liebesleben suchen, liegt laut Psychologen daran, weil wir unterbewusst die Veränderungen in der Natur auf uns beziehen. Wenn jetzt also wieder alles in uns nach Liebe, Lebenslust und Veränderungen schreit, wissen wir, das ist vor allem dem Frühling zu verdanken.
Ihr habt es gehört, die Frühlingsgefühle lassen uns auf Partnersuche gehen. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Flirten. Danke, Melanie.
Köln Campus, Klärwerk. Studentenfutter.
Ihr hört Klärwerk auf der 100,0. Nach dem offiziellen kalendarischen Frühlingsanfang letzte Woche können wir nun mit gutem Gewissen behaupten, wir kehren dem Winter endlich den Rücken. Die Tage werden länger und wärmer, wir können unsere dicken Mäntel so langsam aber sicher ganz hinten in dem Schrank verstauen und das Wichtigste, die Sonne scheint wieder. Nach den langen, kalten Wintermonaten tut es so gut, das Gesicht in die Sonne halten zu können und sich von den Strahlen wärmen zu lassen. Ein wichtiger Begleiter in dieser Zeit ist das Vitamin D. Was es damit auf sich hat und warum es gerade im Moment so wichtig ist, hat meine Kollegin Feline Heck für euch rausgefunden. Feline, man hört immer wieder vom Vitamin D, wenn es um die Sonne geht. Was steckt dahinter?
Vitamin D ist ein ganz besonderes Vitamin. Es ist nämlich das einzige, das nicht allein über die Nahrung aufgenommen werden kann. Vitamin D wird eigenständig vom Körper gebildet und dazu braucht unser Körper Sonne. Genauer gesagt die UVB-Strahlen der Sonne auf der Haut. Dadurch kann sich Vitamin D dann in der Haut bilden.
Dann scheint es nach einem langen, kalten Winter wohl ziemlich schlecht, um unseren Vitamin-D-Spiegel zu stehen, oder?
Genau. Im Winter steht nämlich die Sonne, wenn sie sich denn überhaupt mal blicken lässt, in unseren Breitengraden so tief, dass ihre Strahlen ihre Wirkung nicht entfalten können. Dazu kommt, dass viele Menschen nur selten raus ins Freie gehen. Wenn man morgens das Haus verlässt, ist es meistens noch dunkel und wenn man abends von der Arbeit oder aus der Uni kommt, auch wieder. Außerdem ist man bei der Kälte ja sowieso so dick angezogen, dass nur die Haut im Gesicht frei bleibt, wo die Sonne hinscheinen könnte. Aber darüber wollen wir jetzt auch gar nicht so ausführlich reden. Es ist schließlich Frühling und wir denken nur noch an schönes Wetter. Jedenfalls führt das Ganze dann dazu, dass der Körper im Winter kaum selbst Vitamin D bilden kann. In unseren Breiten haben also besonders in den kalten Monaten 60-70% der Bevölkerung einen Vitamin D-Mangel.
Das klingt nach einer ziemlich hohen Zahl. Warum ist Vitamin D denn so wichtig für uns und was passiert, wenn es uns fehlt?
Der Körper benötigt Vitamin D hauptsächlich zum Aufbau der Knochen. Wenn man zu wenig Vitamin D im Blut hat, kann das zu Knochenkrankheiten wie Osteoporose führen. Davon sind aber vor allem ältere Menschen betroffen und für uns ist das jetzt erstmal kein Grund, in Panik zu verfallen. Außerdem stärkt Vitamin D das Immunsystem. Eine Ursache dafür, weshalb wir im Winter öfter krank sind als im Sommer.
Dann ist ja jetzt also genau die richtige Zeit, sich bei der nächsten Gelegenheit raus in die Sonne zu setzen und den Vitamin-D-Haushalt zu füllen. Aber was ist denn mit dem Hautkrebsrisiko? Vitamin D ist ja schön und gut, aber zu viel in der Sonne zu sitzen ist doch auch gefährlich, oder?
Ja, richtig. Da sprichst du einen ganz entscheidenden Punkt an. Aus lauter Angst vor einem Vitamin-D-Mangel darf man beim Sonnenbad natürlich nicht den Sonnenschutz vernachlässigen oder es mit der Sonne übertreiben. Der Zusammenhang zwischen UV-Strahlung und dem Hautkrebsrisiko ist nämlich eindeutig belegt. Um einen groben Richtwert zu geben, haben sich Experten darauf geeinigt, dass es für eine gute Menge an Vitamin D ausreicht, das Gesicht, die Hände und die Arme 2-3 Mal pro Woche ohne Sonnencreme in die Sonne zu halten. Und zwar, aufgepasst, die Hälfte der Zeit, in der man sonst ungeschützt einen Sonnenbrand bekommen würde. Das Problem dabei ist natürlich, dass dieser Wert für jeden von uns verschieden ist und vom Hauttyp, von der Jahreszeit, von der Tageszeit, vom Alter und von der Intensität der Sonne abhängt. Für einen hellen Hauttyp reicht wahrscheinlich schon eine Viertelstunde in der Sonne und jemand, der dunklere Haut hat, müsste sich länger in die Sonne setzen. Auch ältere Menschen brauchen mehr Zeit in der Sonne, weil die Haut im Alter allmählich die Fähigkeit verliert, das Vitamin D überhaupt zu bilden.
Könnte ich denn alternativ im Winter oder wenn gerade mal keine Sonne scheint, meinen Vitamin-D-Bedarf auch im Solarium decken?
Über die Sache mit dem Solarium scheiden sich schon lange die Geister. Es gibt Studien, die tatsächlich belegen, dass ein Besuch der Sonnenbank alle 2 Wochen im Winter den Vitamin-D-Spiegel erhalten kann, wenn er normalerweise zu dieser Jahreszeit absinken würde. Da muss man allerdings aufpassen, dass das Solarium tatsächlich auch mit UVB-Strahlung arbeitet. Viele Solarien verwenden nämlich nur UVA-Strahlung, die zwar die Haut bräunt, unserem Vitamin-D-Spiegel aber reichlich wenig bringt. Aber vor allem steht da immer die große Gefahr des Hautkrebsrisikos. Die Folgen des übermäßigen Sonnens kommen immer erst viele Jahre später zum Vorschein und sind sehr, sehr drastisch. Das klingt ein bisschen nach Moralapostel, man sollte sich aber trotzdem vor jedem Solariumsbesuch überlegen, was man seiner Haut damit antut. Viele Experten sagen auch, dass der sinkende Vitamin-D-Spiegel in Herbst und Winter einfach ganz normal ist und dass er eben auf natürliche Weise mit den Jahreszeiten wechselt. Und damit kann der Körper in den kalten Monaten auch ohne Solarium durchaus klarkommen.
Und wenn ich jetzt vorsichtig sein will, lieber nicht ins Solarium gehe und auch die extreme Sonne mit heller Haut eher meide, wie komme ich denn dann trotzdem an mein Vitamin D? Ich habe mal gehört, es gibt auch Tabletten. Was ist denn mit denen?
Genau, aber mit solchen Vitamin-D-Präparaten sollte man ebenfalls auch wieder vorsichtig sein. Die soll man nur einnehmen, wenn tatsächlich ein Vitamin-D-Mangel festgestellt wurde und der Arzt es auch so empfohlen hat. Es gibt auch ein paar wenige Lebensmittel, in denen Vitamin-D enthalten ist, zum Beispiel Lebertran oder fetter Fisch. Um seinen Vitamin-D-Bedarf damit zu decken, müsste man aber mindestens 400 Gramm von diesem fetten Fisch am Tag essen. Oder alternativ gingen auch 4 Kilo Schweinefleisch, 16 bis 20 Eier oder 20 Liter Vollmilch am Tag. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ca. 20 Mikrogramm Vitamin D täglich. Und über die Ernährung können wir aber maximal 2 bis 4 Mikrogramm aufnehmen. Heißt also, dass die größte Menge an Vitamin D in der Sonne über die Haut aufgenommen werden muss.
Da scheint mir die Variante mit der Sonne auch die bessere zu sein. Und was gibt es auch Schöneres, als sich bei tollem Sonnenschein nach draußen zu setzen, einen Kaffee zu trinken oder vielleicht ein Buch zu lesen und dabei auch noch etwas Gutes für den Körper zu tun. Also packt euch bei nächster Gelegenheit eure Freunde und dann ab in die Sonne. Vielen Dank, Feline, für die Infos.
Köln Campus.
Das war Osterklärwerk mit mir, Sarah von Knobelsdorf. Vielen Dank an die Klärwerk-Redaktion. Diese Sendung wurde vorproduziert, deswegen findet ihr alle Lieder nicht wie gewohnt unter der Playlist, sondern auf www.kölncampus.com/sendung/klärwerk, also auf der Klärwerk-Seite sozusagen auf unserer Homepage. Ich wünsche euch einen gemütlichen Ostermontagabend. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
www.kölncampus.com.
www.kölncampus.com.